Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann.
Beauty Day in der Bahnhofsmission. Da habe ich noch nicht gestanden, muss ich sagen, als ich die Schlagzeile gesehen habe. Die Bahnhofsmission Schweinfurt hat einen Beauty Day veranstaltet. Da kamen ein paar Friseurinnen vorbei, eine Kosmetikerin und auch eine Fußpflegeexpertin. Und dann konnte man sich von 11 bis 15 Uhr da in Schweinfurt an der Bahnhofsmission es sich einfach mal gut gehen lassen. Vor allem konnten es sich die gut gehen lassen, die sich sonst einen Besuch bei der Friseurin oder dem Kosmetiker nicht unbedingt leisten können. Ne? Denn Bahnhofsmissionen sind eben ein ziemlich großer Teil der Sozialstruktur in diesem Land. Helfen auch, nicht nur, aber eben auch den sozial Schwachen. Und wenn wir uns heute in einer Stunde History die Geschichte der Bahnhofsmissionen anschauen wollen, dann schauen wir uns eben auch mal ein Stück deutsche Sozialgeschichte an.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Die beginnt in Berlin, die Geschichte dieser Bahnhofsmission. Ja. Grüß dich, Matthias.
Und ich gehe auch zu diesem Beauty-Salon.
Das wäre mal Zeit, ja.
Ja, genau.
Aber wir sind demnächst auch erstmal in Berlin. Fangen wir vielleicht so an.
Und zwar am 30. August. Da sind wir beim Podcast-Festival des RBB. Mhm. Und das Ganze findet statt im Haus des Rundfunks. Und Tickets könnt ihr euch besorgen unter dem Stichwort House of Podcast. 30.8. Thema ist Beginn des Zweiten Weltkrieges 1939.
Am 30.8. sehen wir uns also in Berlin, wenn ihr wollt. Und in Berlin, vor 130 Jahren, 1894, wird die erste Bahnhofsmission eröffnet, nimmt da ihre Arbeit auf. Warum ausgerechnet 1894, Matthias?
Naja, die Gründe liegen so ein bisschen weiter zurück, aber es hat schon was damit zu tun, was halt in diesem 19. Jahrhundert stattgefunden hat. 1871 wurde das Kaiserreich gegründet. Das Land, also die Deutschen, waren inmitten einer gewaltigen Industrialisierung. Überall entstanden Fabriken. Aus den kleinen Städten wurden große. Jede Menge Arbeitskräfte kamen aus dem benachbarten Ausland. Man kann sagen, das Land war unterwegs zwischen Arbeits- und Wohnstätten, zwischen Städten und dem Land. Und das Eisenbahnnetz, das wuchs gewaltig von ein paar 100 Kilometern im Jahr 1815 auf 44.000 im Jahr 1890. Und entsprechend stieg natürlich auch die Zahl der Bahnhöfe in den Städten.
So, jetzt stellen wir uns mal alles vor, Matthias, 1894. Explodierende Großstädte in der sozial ziemlich brutalen Zeit der Industrialisierung und abertausende Menschen sind auf einmal mit Maschinenkraft auf Gleisen unterwegs. Diese Bahnhöfe, die werden ziemlich schnell, ziemlich groß und ziemlich rau geworden sein.
Ja, es kamen nämlich nicht einfach nur, ich sag mal, normale Zugreisende eben, sondern auch Menschen mit weniger normalen Absichten. Es ging dann sehr schnell um Mädchenhandel und Prostitution. Und beides breitete sich rund um die Bahnhöfe der Metropolen aus. Reisende, junge Frauen, die auf Arbeitssuche waren, die wurden auch gewarnt vor diesen Gefahren und aufgefordert, zur Bahnhofsmission zu gehen. Übrigens, das war kein ausschließlich deutsches Problem. 1877 schon gründete sich die Evangelische Union der Freundinnen junger Frauen. 7 Jahre später kam dann ein internationales Netz der Freundinnen hinzu und die kümmerten sich eben um alleinreisende junge Frauen. Etwas später gab es dann natürlich auch das katholische Pendant. 1884 gab es in der Schweiz den ersten regelrechten Bahnhofsdienst für wartende junge Frauen. Für den Einsatz zum Wohl junger Frauen gab es in England so etwas wie ein Vorbild. Auch wenn diese Frau, um die es jetzt geht, mit der Bahnhofsmission direkt nicht viel zu tun hat. Sie heißt Josephine Butler.
Oh, sehr berühmter Name, Josephine Butler. Wer war das?
1928 geboren im schottisch-englischen Grenzgebiet. Sie war Mutter von 4 Kindern, Ehefrau eines Priesters. Sie war für die Abschaffung der Sklaverei im amerikanischen Bürgerkrieg und sie organisierte deswegen in Großbritannien entsprechende Kampagnen. Mhm. Sie kümmerte sich um mittellose junge Prostituierte. Die waren besonders von einem Gesetz zur Bekämpfung von Geschlechtskrankheiten betroffen. Sie wurden untersucht und mussten sich Kontrollen unterwerfen. Die Freier blieben unbehelligt. Josephine Butler verfasste eine Petition gegen dieses Gesetz und bekam Unterstützung von der berühmten Florence Nightingale, der Reformerin des britischen Gesundheitswesens. Sie war also so eine Art Vorkämpferin für die Rechte von Frauen in Großbritannien und sie gehörte zu den frühen Suffragetten.
Zu den Suffragetten, falls ihr da mehr erfahren wollt, haben wir auch schon mal eine Ausgabe Eine Stunde History gemacht. Das war jetzt also die Situation der Bahnhofsmission zu Beginn. Aber ziemlich genau 20 Jahre schon nach ihrer Einführung änderte sich sehr viel, nämlich durch den Ersten Weltkrieg, Matthias.
Ja. Da änderte sich sehr viel, eigentlich alles. Für die 4 Jahre des Krieges war Deutschland eben kein Transitland mehr. Privatreisen und Reisen wegen Arbeitssuche fielen weitgehend weg. Der internationale Frauenhandel ging während des Krieges deutlich zurück. Deshalb trat mehr die Betreuung von Kriegsheimkehrern und Arbeitslosen in den Vordergrund und natürlich von Frauen, die zur Kriegsarbeit etwa in Munitionsfabriken in den Städten eingesetzt waren.
Krieg verändert alles, auch das Reisen und die Bahnhöfe. Haben wir auch in den letzten Jahren wieder sehen können, wenn tausende Menschen auf der Flucht an unseren Bahnhöfen ankommen. Aber jetzt gehen wir eben erst nochmal zurück zu den Anfängen ins Jahr 1894. Zeitleitung ist bestellt. Wir schalten live zu unserer Reporterin Esther Körfgen ins Jahr 1894 zum Berliner Ostbahnhof. Also damals noch zum Schlesischen Bahnhof.
Ja, ich stehe hier an der Bahnsteigsperre zum Gleis C. Das ist so eine Art Metallzaun mit einem Häuschen für den Ticketkontrolleur, der Paul Schulze. Herr Schulze, hier kommen die Fernzüge an. Täglich sind das 13 Züge aus dem Norden und Nordosten. Woher kommen die denn genau?
Ja, die kommen aus Danzig, aus Königsberg, Schlesien natürlich.
Und mit diesen Zügen kommen hier auch immer wieder junge Frauen aus den ländlichen Gebieten an. Die finden zu Hause keine Arbeit, deshalb kommen sie hierher in die große Stadt, sind oft vollkommen ahnungslos, kennen sich hier nicht aus und fallen auf miese Ausbeuter rein. Das hat mir Thekla Lemke erzählt. Sie ist von der Bahnhofsmission hier, genauer vom Damenkomitee der Freundinnen junger Mädchen.
Nein.
Und steht jetzt neben mir, Frau Lemke.
Also ich bin vom Verein zur Fürsorge für die weibliche Jugend.
Oh, Entschuldigung, das habe ich verwechselt. Dabei steht sogar schwarz auf weiß auf ihrer Armbinde. Ja. Aber die Freundinnen junger Mädchen, die gibt's doch auch hier.
Ja, aber die kriegen das mit ihren paar Ehrenamtlichen nicht so gut hin, sag ich mal. Also wir sind eine richtige Organisation. Unser Pastor, der Johannes Burkhardt, hat gerade einen ordentlichen Verein aus uns gemacht.
Okay, Sie sind eine evangelische Organisation, genau. Und Sie kümmern sich ja um einiges. In den Berliner Bahnhöfen haben Sie einen Abholservice. Das heißt, Sie holen schon mal allein reisende Kinder vom Zug ab und bringen sie zu ihren Verwandten. Und vor allem bieten Sie jungen Frauen Schutz, die nach Berlin kommen. Da fährt ja gerade ein Zug ein.
Ja, das müsste der aus Pommern sein. In diesen Zeiten kommen aus den armen Gegenden jeden Tag junge Frauen in die Großstadt. Auf der Suche nach Arbeit. So, und jetzt schauen Sie sich mal die Herren und Damen an, die da hinten stehen.
Super, ihr Halt.
Ja, auf dem Weg von hier in die Bahnhofshalle, da stehen Menschen, die halten jetzt Pappschilder hoch. Biete Dienstmädchenstelle, Topgehalt, Kindermädchen gesucht.
Da mischt sich so manches Gesindel drunter, das Böses im Schilde führt. Glauben Sie mir. So, wo sind meine Handzettel? Die sind wichtig. Da stehen Adressen und Hilfsangebote für die Mädchen drauf. Hallo!
Frau Lemke stellt sich jetzt direkt zu unserem Ticketkontrolleur und winkt mit ein paar Handzetteln in Richtung der Reisenden, die jetzt zu uns kommen.
Hallo, ich bin die Frau Lemke von der Bahnhofsmission. Du suchst mir Arbeit?
Ja, genau. Also mein Papa hat mich.
Sie spricht ein Mädchen an, vielleicht 15, 16 Jahre alt, verwaschenes Kleid, ängstliche Augen. Ich gehe mal näher ran.
Ja, ein Herr hat mich vorhin schon im Zug angesprochen. Er wüsste eine Stelle als Dienstmädchen bei einem Freund.
Mein gutes, liebes Mädchen, also ich muss dich leider warnen. Wir hören hier viel von unsittlichen Angeboten. Also das.
Aber der Herr wirkte eigentlich, also er hat mir eine Adresse aufgeschrieben. Moment, hier ist der Zettel. Schauen Sie, Gartenstraße 28. Wissen Sie denn, wie ich da jetzt am schnellsten...
Du, das ist viel zu weit weg und es ist auch schon sehr spät. Weißt du was, du gibst mir jetzt mal deinen Reisekorb. Hm? Oh, ist der leicht. Na, komm du mal mit uns mit. Du kannst bei uns bleiben die Nacht. Und morgen besorgen wir dir eine Stelle. Versprochen. Also Dienstmädchen willst du werden, ja? Und also wir haben hier ein paar ganz nette Familien, die ich auch sehe.
Die gute Thekla Lemke hat sich bei dem Mädchen eingehakt und führt sie jetzt vermutlich zum Marienheim für alleinstehende, ordentliche Mädchen der arbeitenden Stände. So heißt das Heim. Ich habe mal nachgefragt. Zurzeit betreuen sie dort 19 junge Frauen und dem angegliedert ist mittlerweile eine Arbeitsvermittlung und eine Haushaltungsschule. Jetzt frage ich mal den Herrn Schulze. Herr Schulze, Sie kriegen ja hier so einiges mit. Was meinen Sie, wie sehr hilft die Arbeit der Bahnhofsmission?
Ja, die Damen sind ja wirklich sehr fleißig und rennen sich die Hacken ab für die jungen Dinger hier. Aber alle kriegen die nicht gefasst. Die bräuchten dreimal so viele Mitarbeiterinnen. Ja, vor allem, wenn da so ein Mädchen in Begleitung kommt, dann denke ich mir immer schon, auweia, wenn das mal gut geht. Ja, oft sind das Halunken, die bloß auf Ausbeutung aus sind. Oder noch schlimmer, die Mädchen werden in die Prostitution gezwungen. Schlimm ist das da.
Da scheint es also tatsächlich wichtig und notwendig zu sein, dass es die Damen der Bahnhofsmission gibt, die die jungen Frauen warnen und ihnen Hilfe anbieten. Und das im Jahr 1894 in Berlin am Schlesischen Bahnhof.
Die Berliner Bahnhofsmission beginnt also 1894 mit ihrer Arbeit. Esther Körfgen hat uns eben mitgenommen ans Ende des 19. Jahrhunderts. Und wenn wir da jetzt noch ein bisschen tiefer einsteigen wollen, muss man sagen, gibt es wahrscheinlich keinen besseren, um das zu tun, als Bruno Nicklis. Denn nicht nur hat er als Soziologe lange zu den Themen Sozialgeschichte und Wohlfahrt geforscht, sondern er ist heute auch Vorsitzender des Bundesverbands der Bahnhofsmission. Hallo, Herr Nicklis.
Ja, guten Tag, Herr Dichmann.
1894 ging es los in Berlin, Herr Nicklis. Ihrer Ansicht nach mal nochmal zusammengefasst, warum und wozu eigentlich?
Ja, Berlin war damals, wie bekannt, eine der wichtigsten Metropolen mit einem enormen Zuzug von Menschen, die Arbeit suchten und sich in Berlin eine neue Existenz aufbauen wollten. Das klappte nicht immer, wie wir wissen. Und unter diesen Menschen waren eben sehr viele junge Frauen, die im ländlichen Bereich keine Zukunft mehr sahen. Und viele kamen aus Schlesien und aus den Ostgebieten und deshalb war Berlin für sie. Und dort vor allem der Schlesische Bahnhof, der heutige Ostbahnhof in Berlin, die Anlaufstelle. Mhm. Und dort hat sich dann 1894 die Bahnhofsmission zum ersten Mal wirklich institutionalisiert. Es gab zwar auch, wie jetzt in der Ukraine-Krise, auch eine Vorortarbeit, wo Frauen in die Züge schon einstiegen und nach Ausschau hielten, nach jungen Mädchen.
Okay.
Aber der wesentliche Standort war dann zunächst eben der Schlesische Bahnhof.
Und was wurde dann da genau gemacht in dieser ersten Bahnhofsmission? Wie wurde denn ja speziell jungen Frauen irgendwie versucht zu helfen?
Ja, man hat im Wesentlichen eine Reise- und Begleithilfe angeboten, also noch keine direkten sozialen Hilfen, wie das heute der Fall ist.
Also man hat jetzt kein Geld in die Hand gedrückt oder so?
Nein, man hat ihnen Empfehlungen gegeben, man hat Empfehlungskärtchen ausgeteilt, an wen sie sich wenden könnten. Es gab auch im Hintergrund der Verbände eine Stellenvermittlung, sodass diese Mädchen dann auch ein Stück weit, ja, ich sage mal so, eine neue Heimat finden konnten dort und Anschluss finden konnten. Mehr wurde da zunächst nicht gemacht, also Rat gegeben, Weiterreise ermöglicht und eben halt Hinweise zu geben, an wen sie sich wenden könnten, auch in Notsituationen.
Jetzt ist das ja ein bisschen wie mit Kitas und mit Krankenhäusern, Herr Nicklis. Oft ist die Kirche Träger von Bahnhofsmission und zwar dann entweder katholisch oder evangelisch. So war es auf jeden Fall auch 1894. Die erste damals in Berlin war evangelisch, die erste katholische folgte 3 Jahre später in München. Hat man sich da irgendwie das Terrain aufgeteilt oder wie muss man sich das vorstellen?
Also man muss sich das so vorstellen, dass die Zusammenarbeit eigentlich von Anfang an mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten der beteiligten Partner, aber von Anfang an sehr eng war. Das hat dann ja für damalige Zeit relativ schnell dazu geführt, dass ab 1910 eine gemeinsame Kommission eingerichtet wurde, auch auf Reichsebene, wo man dann auch in institutionalisierter Form miteinander zusammengearbeitet hat. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, die Bahngesellschaften, die Länderbahnen damals, es gab ja noch keine Deutsche Reichsbahn, die Länderbahnen legten natürlich Wert darauf, dass zusammengearbeitet wurde, sodass also die Ökumene, die sich so langsam andeutete zwischen dem evangelischen Bereich und dem katholischen Bereich, sich dann auch ein bisschen unter den Bedingungen der Bahn realisierte.
Schön, dass die Ökumene da dann plötzlich möglich wird, wo es an anderen Stellen unmöglich erscheint.
Ja, das ist bis heute auch unser Thema und unser Problem und unsere Herausforderung, dass die großen Wohlfahrtsverbände natürlich auf ihre Fachverbände setzen müssen, weil sie selbst ein sehr breites Portfolio, würde man heute sagen, an Aufgaben haben. Und das zweite der Herausforderung ist bis heute, das ist historisch so gewesen und bis heute so geblieben, dass wir ja nicht regelfinanziert werden durch die sozialen Sicherungssysteme. Das heißt, wir sind in hohem Maße auf Zuwendungen der Träger angewiesen. Ein sehr wichtiger Partner ist die Deutsche Bahn. mit der Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten. Das war auch historisch schon so bei den Länderbahnen. Mhm. Und wir arbeiten immer auf sehr unsicherem finanziellen Hintergrund.
Jetzt ist es ja ziemlich offensichtlich, Herr Niklas, dass Bahnhofsmissionen heute keine Anlaufstelle mehr allein für junge Frauen sind, die noch nicht genau wissen, wie sie in ihrem neuen Zuhause praktisch ankommen sollen. Das heißt, irgendwo in diesen 130 Jahren Geschichte hat sich der Auftrag der Mission geändert. Wann begann das?
Ja, das begann eigentlich intensiver kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Im Ersten Weltkrieg hatte man gewisse Schwierigkeiten, sich aufgrund des damaligen Profils in die Kriegsfürsorge einzuspielen. Aber nach dem Ersten Weltkrieg wurde das ganz offensichtlich. Es gab also, wenn man so will, einen zweiten Aufgabenbereich. Und das sind ja die sozialen Hilfen, insbesondere für Wohnungslose, für ja entwurzelte Menschen, die eben am Bahnhof landeten und nirgendwo anders Ansprache und Rat fanden. Und von daher ist diese heutige Doppelfunktion, soziale Hilfen für Menschen vor Ort und Reisehilfe, das jetzt sich herauskristallisierende Typische der Bahnhofsmission.
1939 dann, Herr Niklas, die Jahreszahl dürfte bekannt vorkommen. Nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs werden Bahnhofsmissionen in Deutschland von den Nationalsozialisten verboten, Herr Niklas. Warum?
Ja, Dichmann, wir wissen ja, dass der mit dem Überfall auf den Sender Gleiwitz begonnene Zweite Weltkrieg ja durchaus von langer Hand vorbereitet war durch den Nationalsozialismus, durch das Regime. Und man wollte ab etwa dem Frühjahr 1939 die Bahnhofsmissionen eben nicht mehr an den Bahnhöfen sehen, weil natürlich die Bahnhöfe oder das Bahnsystem insgesamt auch Aufmarschgebiet war, nicht? Und deshalb hat man etwa ab 36, 37 angefangen, auch einen eigenen nationalsozialistischen Bahnhofsdienst aufzubauen. Mhm. Nach und nach die Bahnhofsmissionen zu bedrängen zunächst. Und 39 kam dann das aus. Die letzten Bahnhofsmissionen, die noch offen waren, waren die in Berlin bis etwa in den Dezember 39 hinein.
Aber warum wurden die Bahnhofsmissionen denn verboten? Also gab es da irgendwie, wie bei allem eigentlich, bei den Nationalsozialisten eine ideologische Unterfütterung?
Ja, natürlich, klar. Haupttreiber dieser Entwicklung war die nationalsozialistische Volksfürsorge oder Volkswohlfahrt, wie es damals hieß, die NSV. Und dort versuchte man natürlich auch nach und nach den wohlfahrtspflegerischen Sektor der konfessionellen Verbände. Das gilt sowohl für das Diakonische Werk wie auch den Deutschen Caritasverband und auch die entsprechenden Fachverbände zurückzudrängen.
Und da geht es um Gleichschaltung.
Es geht um Gleichschaltung, ja. Und man muss natürlich vielleicht noch einen Satz dazu sagen, wie es dann weiterging. Also 39 war institutionell Schluss. Wir wissen nicht genau, ob vielleicht die ein oder andere Bahnhofsmissionsmitarbeiterin oder Bahnhofsmissionarin, wie es damals hieß, ehrenamtlich noch im nationalsozialistischen Bahnhofsdienst mitgearbeitet haben. Das ist wahrscheinlich, das sind aber ganz wenige Einzelfälle, aber keine institutionelle Tätigkeit der Bahnhofsmission als System mehr. Ja, und damit ist auch die Frage beantwortet, ob die Bahnhofsmissionen die Deportationszüge der Nationalsozialisten in die Konzentrations- und Vernichtungslager erlebt haben. Also da war die Bahnhofsmission schon lange nicht mehr am Bahnhof tätig.
Jetzt ist es 2024. Sie sind Vorsitzender des Bundesverbands der Bahnhofsmissionen. Was können Bahnhofsmissionen heute noch leisten?
Ja, wir sind ja ein Netzbetrieb. Das heißt, Bahnhofsmission Deutschland e.V. ist sozusagen die ökumenische Zentrale in Berlin. Ansonsten sind die einzelnen Bahnhofsmissionen ja rechtlich selbstständig. Sie sind Teile der örtlichen Träger. Caritas, Diakonie, dem evangelischen Fachverband für Bahnhofsmissionen und Invia, dem katholischen Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit. Und ja, die Arbeit hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg nicht wesentlich geändert. Es ist die Doppelfunktion geblieben. Immer natürlich auch wieder abhängig von den gesellschaftlichen Verhältnissen und den entsprechenden Bewegungen, die drin sind. Nehmen Sie nur die Ungarn-Krise mit den Ungarn-Flüchtlingen. Nehmen Sie jetzt als letztes die Flüchtlinge aus der Ukraine, die dann immer wieder zu bestimmten Schwerpunktsetzungen führen und andere Aufgaben ein Stück weit verdrängen, die dann nach der Corona-Zeit zum Beispiel wieder in den Vordergrund kommen.
Soziologe Bruno Niklas war das bei uns in Eine Stunde History. Danke fürs Gespräch, Herr Niklas.
Ja, bitte sehr, gerne.
Jetzt waren wir bisher in Deutschland am Ende des 19. Jahrhunderts, in den Anfängen des 20. Jahrhunderts und mit Josephine Butler vorhin mal ganz kurz haben wir auch schon nach UK rübergeschielt. Aber an der Stelle, Matthias, können wir mal einen größeren Wurf wagen, weil die Idee, Schwächeren zu helfen oder zumindest Menschen in einer sensiblen, in einer angespannten, in einer prekären Lage, wie auch immer man das nennen möchte, nennen wir es Wohlfahrt, Pflege, Sozialhilfe oder auch nur Lebenshilfe, dieser Gedanke, der ist schon ganz schön alt.
Ja, man kann ihn wirklich zurückverfolgen bis in die römische Antike. Damals litten die Menschen unter Krankheiten, wie heute auch, unter Todesfällen naher Angehöriger, wie heute auch. Mhm. Oder eben einfach unter Dingen, die uns allen Kummer und Schmerz bereiten. Und es gab in der Antike genauso wie heute Hungersnöte und Naturkatastrophen. Und all das stürzte Menschen damals wie heute ins Unglück. Und sie brauchten eben Hilfe und Unterstützung. Und aus den historischen Quellen wissen die Althistoriker, dass sie diese eben auch tatsächlich in der Antike bekommen haben.
Was denn so für Hilfe? Was wurde damals schon gemacht?
Na, wir werden das gleich noch ein bisschen näher besprechen, aber so viel schon mal vorab. Aus den Briefen des berühmten Cicero an sehr viele unterschiedliche Adressaten kann man ein Bild des Alltags Lebens der Menschen im Römischen Reich gewinnen. Und daran sind eben nicht nur die Herausforderungen übermittelt, sondern auch die Tipps zu deren Bewältigung. Mhm. Das gab übrigens nicht nur materielle Probleme, sondern auch Opfer von Gewaltexzessen wurden dort bedacht. Beziehungsstress mit Eltern, Kindern oder Ehepartnern wurde thematisiert. Und ganz wichtig, weil oft vorgekommen, eben der Umgang mit den Folgen eines Krieges. Und davon gab es sehr viele.
Mhm. Kriegstraumabewältigung, auch heute noch ein Thema. Jetzt sagte Matthias ja schon, dieses Konzept der antiken Lebenshilfe wollen wir nochmal vertiefen. Und das machen wir mit Christine Walde. Sie ist Professorin an der Uni in Mainz und forscht da auch zu ganz alltäglichen Fragen des Lebens in der römischen Antike. Und sie hat uns schon vor einiger Zeit mal verraten, dass wir uns doch mal unbedingt anschauen sollten, wie das damals aussah. Und das machen wir jetzt. Schön, dass Sie da sind, Frau Walde.
Ja, guten Tag aus Mainz. Ich grüße Sie.
Die Idee, ja, ich Sie auch. Die Idee also, Menschen zu helfen, die Hilfe benötigen, ihnen diese Hilfe auch zu geben. Die ist nichts Modernes, die ist auch nichts Neuzeitliches, sondern das gab es auch schon in der Antike. Wie sah das im alten Rom aus, Frau Walde?
Ja gut, man muss erst mal sagen, solche Begriffe wie Sozialhilfe oder ähnliches, Lebenshilfe, gab es natürlich im antiken Rom nicht. Man muss da unterscheiden. Auf der einen Seite gibt es die Hilfe, die man einem anderen Menschen gewährt, wenn er in Not ist. Das ist nichts Institutionalisiertes. Es gibt natürlich auch Handbücher, wo sich Menschen kundig machen können, wie man in Todesfällen umgeht, wie man die verarbeitet und so weiter. Aber es gab ja auf der anderen Seite auch schon in der römischen Gesellschaft zu den ganz unterschiedlichen Zeiten des antiken Rom ja Menschen, die benachteiligt oder beeinträchtigt waren. Und da gab es ja durchaus auch schon private und institutionelle Hilfe, auch wenn man darauf keinen Rechtsanspruch hatte. Also das muss man sich eben immer ganz klar sagen. Man kümmerte sich um arme Leute, nicht so sehr um Kranke vielleicht, aber man tat das nicht in einer regelmäßigen Hilfe, sondern das wäre eher so punktuell, kann man einfach einmal sagen.
Und vielleicht können Sie mal sagen, was dann genau getan wurde, also wie genau wurde geholfen, was waren so die Maßnahmen, die wirklich ergriffen wurden?
Gut, ich gehe erstmal davon aus, was das so für Probleme gewesen sein können. Also wir haben ja natürlich auch in einer Stadt wie Rom, wir reden ja jetzt hier meist auch immer von der Stadt, haben wir ja natürlich eine riesige Metropole, wo zum Beispiel schon allein die Versorgung von Ernährung für alle auf dem Markt schwierig war. Ja? Also das heißt, da wird es immer Menschen gegeben haben, die in dieser Hinsicht auch durch das Raster geflogen sind. Gut, hätte man ja natürlich sagen können, lassen wir die jetzt verhungern. Aber in der Tat gab es da schon im antiken Rom monatliche Getreidespenden. Die wurden teilweise von Privatleuten finanziert, teilweise später vom Kaiser, wo ja die Grenze zwischen staatlich und Privatmann irgendwie aufgehoben ist. Das ist dann so eine Art Charity, auf der anderen Seite aber auch eine institutionelle Maßnahme. Und da konnte sich jeder freie römische Bürger im Monat halt ein paar Kilo Getreide abholen. Oder es gab öffentliche Armenspeisungen oder Speisungen, genauer gesagt. Ich habe es falsch ausgedrückt. Denn diese Maßnahmen bekamen nicht nur die Beeinträchtigten, sondern da hatte eigentlich jeder Römer, der frei war, Rechtsanspruch drauf. Und da sehen Sie eben schon den Unterschied. Ja, also man dachte durchaus, dass man von Staats wegen, der Öffentlichkeit wegen, von den reichen Menschen aus etwas für den Rest der Bevölkerung tun sollte, der nicht so privilegiert ist. Aber das betraf eben nicht nur die Armen, sondern potenziell hat auch ein anderer Reicher diese Getreidespende bekommen. Das wird in der Forschung oft sehr verurteilt, es ist ja zu Wichtigtuerei jetzt der Reichen zum Beispiel, solche Spenden zu machen. Aber ich denke, das ist eine Vorstufe dessen, was wir später in der Geschichte finden und von daher sehr achtbar.
Jetzt fragt man sich ja bis heute, wie so etwas wie Lebenshilfe, Sozialhilfe, wie wir es jetzt auch immer nennen würden, wie sowas finanziert werden kann. Passiert das durch den Staat, einen Wohlfahrtsstaat? Passiert das durch private Spenden, Vereine, Träger, Förderwerke? Passiert das durch die Arbeit von Freiwilligen oder dafür ausgebildete Profis? Jetzt habe ich bei Ihnen rausgehört, bei Frau Walde, im alten Rom. Gab es das alles so ein bisschen?
Es gab alles schon ein bisschen, genau, das ist es. Also man muss vielleicht sich klar machen, den Menschen, denen es nicht so gut ging, jetzt zum Beispiel besitzmäßig arbeitslos sein oder sonst irgendwas, denen brachte man nicht prinzipiell Sympathie entgegen. Also da dachte man nicht, dass man da generell die Lebensverhältnisse ändern muss. Auf der anderen Seite gab es dann aber, wenn man jetzt mal auf die Warte der Bessergestellten geht, auf die Perspektive, sieht man, dass es klar war, Reichtum hat man eigentlich nur, wenn man da draus auch soziales Kapital schlägt. Das heißt, man muss auch immer etwas für die Öffentlichkeit tun. Seien es Gebäudestiftungen, sei es die Stiftung von Infrastrukturen in Straßen, sei es diese öffentlichen Spenden. Oder zum Beispiel hat mal der Freund des Augustus Unterfelder, Agrippa, hat einmal ein Bad gebaut, ein großes, wo der Eintritt prinzipiell frei war. Das heißt, wo Menschen aller Bevölkerungsschichten sich dort waschen konnten, ohne etwas dafür zu zahlen. Und das ist ja durchaus schon etwas, was in die Richtung unserer heutigen Maßnahmen geht. Nur das war eben ein breites Spektrum.
Da kommt mir der Begriff Nobilitas in den Kopf, Frau Walde. Das ist ein Begriff, ja. Den haben wir schon mal hier in einer Stunde History aufgeworfen. Ich fasse mal so zusammen, Rom als Leistungsgesellschaft, wer zu diesem prägenden Stand der Leistungsgesellschaft dazugehören wollte, zur Nobilitas eben, der musste irgendwie auch Dienst am Staate leisten. Kommt da so dieses Charity-mäßige her? Ich muss auch zeigen, was ich habe und dadurch helfen?
Genau, also sagen wir mal so, Leistungsgesellschaft war das insofern vielleicht nicht. Das waren zwar die politischen Amtsträger, aber es gehörte ja als Merkmal zur römischen Oberschicht, dass sie selbst nicht arbeitete. Also man ließ arbeiten. Also später gab es ja mal den Begriff Leisure Class. Aber genau aus dem Grund, also man ist jemand, man hat eine öffentliche Sichtbarkeit und genau aus dem Grund muss man mit dem Reichtum, den man hat, auch so umgehen, dass das nicht reine Prasserei oder Luxus ist, sondern dass man damit auch etwas für die Öffentlichkeit tut. Und wenn Sie sich schauen, die Foren beispielsweise in Rom, auf dem Forum Romanum, die Basiliken, die sind ja von Privatleuten gestiftet worden. Dann steht da das auch dran. Und genauso können Sie sich das vorstellen, Spenden einmal im Jahr. Oder es gab zum Beispiel auch römische Adlige, ein gewisser Balbus, Lucius Cornelius Balbus, der hat mittels Testament jedem freien Bürger Roms 100 Sesterzen vermacht. Das ist zur damaligen Zeit gar nicht so wenig gewesen. Also das heißt, das war etwas, vielleicht entspricht das ein bisschen mehr dem, was wir heute auch aus den USA eher kennen. Bei uns ist das ja eher nicht so eingebürgert.
Jetzt werfen wir vielleicht noch, Frau Walde, einen kurzen Blick auf einen sehr großen Namen, nämlich den Namen Cicero. Sie haben zuletzt verschiedene Projekte gemacht und Arbeiten zu Cicero organisiert, unter anderem zu Briefen von Cicero, zu Stress und Alltagssorgen. Auch nochmal ein interessanter Einblick in diese römische Gesellschaft. Was haben Sie da so rausgefunden?
Ja, da sind wir noch am Anfang. Wir beschäftigen uns in dem Projekt ja mit Cicero und Seneca. Das sind die zwei großen Briefkorpora. Cicero hat ja 900 Briefe hinterlassen, also auch an seine Adressaten. Und das ist natürlich eigentlich für uns ja immer ja, das wichtigste Zeugnis des römischen Alltagslebens der späten Republik. Immer wohl wissend, dass natürlich Cicero ein sehr im Lichte der Öffentlichkeit reicher Mann gewesen ist. Und es ist schon interessant, wenn man sich das anschaut, wenn er beispielsweise Briefe schreibt an Menschen, die gerade einen Todesfall in der Familie hatten, wie er da versucht zu trösten. Ja, sind natürlich oft sehr ja, schablonenhafte Dinge und dann stirbt 43 vor seine eigene Tochter und wie er dann mit dem Fall umgeht. Das ist zum Beispiel sehr, sehr interessant, sich diese Briefe anzuschauen, denn er ist gänzlich trostlos. Er schreibt zum Beispiel dann, die Augen weinen, ohne dass er eigentlich weinen will. Er meidet die Öffentlichkeit und so weiter. Und da wird es ihm zum Beispiel auch klar, das schreibt er auch. Es tut ihm richtig gehend leid auch, dass er andere Leute auch so banal getröstet hat. Er einfach mal selber sieht, wie das ist. Ja, oder wie geht man mit Augenproblemen um? Oder sein Bruder Quintus war ja mit der Schwester seines besten Freundes Atticus verheiratet. Und das muss ein ganz, ganz tumultöses Ehepaar gewesen sein, die sich dauernd gestritten haben. Und da versuchen die beiden zum Beispiel, Atticus und Cicero, auch zu intervenieren, als sich dann die Pomponia mal eingeschlossen hat und so weiter. Also wissen Sie, um solche Dinge geht es. Oder Schuldenbewältigung sieht man. Also das heißt, Ciceros eigene Schulden, aber auch die andere, das sieht man zumindest mal in diesem Netzwerk der Oberschicht, teilweise auch drunter, sieht man so Bewältigungsformen einfach von solchen Situationen. Auf der anderen Seite haben wir dann Seneca, die Epistulae Morales, das sind philosophische Briefe an einen gewissen Lucilius. Das sind Kunstbriefe, in denen er ja versucht, dem Menschen beizubringen, wie geht man eigentlich mit den Schwierigkeiten des Lebens um. Das sind natürlich philosophische Grundsätze, die dahinter stecken. Der Stoizismus unter anderem. Das heißt zum Beispiel, ja, wie gehe ich mit Schmerzen um? Was mache ich da? Wann ist Selbstmord ein Grund berechtigt? Etc., etc. Also ich meine, das ist ganz interessant. Bisher sind diese Briefe Senecas ja immer so gelesen worden, wo er jetzt eigentlich diese Gedanken her hat, aus welcher hellenistischen Philosophenschule. Aber wir untersuchen das jetzt mal nach der Praktikabilität der Vorschläge. Gibt es solche Dinge eigentlich später? Rät man im Christentum ähnliche Dinge? Was sagt die moderne Psychotherapie zu den vorgeschlagenen Maßnahmen? Was natürlich etwas sehr Interessantes ist.
Seelsorge, Schuldenberatung und Sozialhilfe. Da hatte das antike Rom also schon eine Menge zu bieten. Und da bleiben wir im Gespräch, Frau Walde. Christine Walde war das, Professorin an der Uni Mainz. Danke fürs Gespräch.
Danke Ihnen.
Aus der Antike jetzt wieder zurück in unsere Gegenwart. Wie sind Bahnhofsmissionen in Deutschland, Matthias, nach dem Zweiten Weltkrieg denn wieder auf die Beine gestellt worden?
Das ging eigentlich erstaunlicherweise sehr schnell. Viele Bahnhöfe waren ja natürlich zerbombt und damit unbenutzbar. Deswegen musste die Bahnhofsmission in provisorische Unterkünfte ausweichen, manchmal sogar an Güterwaggons, die irgendwo auf einem Gleis abgestellt waren. Aber mit dem Wiederaufbau des Landes wurden natürlich auch die Bahnhöfe wieder neu aufgebaut und damit hatten die Bahnhofsmissionen in der Bundesrepublik wieder einen festen Platz in den Bahnhöfen. Und das war anders als in der DDR. Da gerieten die Bahnhofsmissionen in die Auseinandersetzungen des Kalten Krieges.
Mhm. Bahnhofsmissionen im Kalten Krieg, wie geht das? Sie sind ja jetzt, wenn ich sie mir so anschaue, erstmal unpolitisch eigentlich.
Ja, aber trotzdem erhob die DDR-Führung den Vorwurf der Spionage. Das war zwar absurd, aber es führte 1956 dazu, dass die Ostbahnhofsmissionen verboten und geschlossen wurden. Nur eine einzige blieb übrig, nämlich am Berliner Ostbahnhof. Das Verbot übrigens galt bis zur Wiedervereinigung und heute gibt es dann wieder in allen größeren Bahnhöfen eine Mission, die meisten allerdings in Hamburg und Berlin.
Und zum Beispiel gibt es eine Bahnhofsmission auch in Kassel. Und die leitet Karin Stürzickel-Holz, jetzt bei uns zu Gast in eine Stunde History. Hallo Frau Stürzickel-Holz.
Ja, hallo Herr Dichmann.
Ich bin wirklich ein wenig ahnungslos, wenn ich ehrlich sein soll. Ich sehe Bahnhofsmissionen natürlich auch immer mal wieder so aus dem Augenwinkel, zumindest die Ausschilderung am Bahnhof. Und Herr Niklas, den Sie sicher ja auch kennen werden, der hat vorhin schon mal ein bisschen berichtet, was da eigentlich tagtäglich passiert. Aber erzählen Sie doch mal bitte, Frau Stürzickel-Holz, aus Ihrer Arbeit, was machen Sie in der Bahnhofsmission?
Ich sage mal, die Frage ist eigentlich gar nicht so einfach zu beantworten, aha, wenn ich jetzt für alle Bahnhofsmissionen sprechen sollte. Ich würde einfach mal starten, was wir hier in Kassel machen.
Ja, gern.
Wir machen Reisehilfen am Bahnhof. Wir haben dafür ein kleines Elektromobil. Das heißt, wir holen Menschen, die mobilitätseingeschränkt sind, vom Zug ab, bringen sie zum Zug, fahren sie von einem Bahnsteig zum nächsten. Mhm. Wir haben eine Verpflegung hier bei uns, ein gutes Verpflegungsangebot für Menschen, die das brauchen. Es gibt Kaffee, Tee, Kakao, belegte Brötchen, manchmal auch eine Suppe. Wir bieten dreimal die Woche eine Sozialberatung mit Ausfüllhilfe an. Wir machen Videodolmetschen. Wir haben einen großen Kleiderschrank mit Notbekleidung, Schlafsäcke, Isomatten, einen PC für Gäste, einen Wickelraum für Mütter, Väter, die ihr Baby wickeln wollen. Aha. Und an jedem Dienstagnachmittag ein Frauencafé. Darüber hinaus sind wir noch eine Mutmacher-Bahnhofsmission.
Was heißt das?
Das heißt, dass bei uns zwei Mitarbeiterinnen den Kurs Mutmacherinnen am Bahnhof durchlaufen haben. Das ist ein Projekt finanziert von der DB-Stiftung. Das ist praktisch ja, mehrere Module, wie man mit Menschen ins Gespräch kommt, wie man Beratung anbietet und so weiter.
Okay, und wem möchte man da vielleicht gerne Mut machen?
Allen Menschen, die Mut gemacht haben müssen. Also es gibt eine Menge Menschen, die sich einfach irgendwie so ein bisschen, ich sag mal, in ihrem Elend auch so eingerichtet haben, ja, die einfach auch ein bisschen hoffnungslos sind und nicht glauben, dass da noch entscheidend was passieren kann in ihrem Leben. Und da finde ich das immer total super, wenn man dann einfach mal sagt, man guckt jetzt nicht auf die Defizite, oft ist ja alles so defizitorientiert. Man guckt auf eine Suchterkrankung, mhm, auf eine psychische Erkrankung, auf Armut und so weiter und so fort. Und ich finde, bei der Mutmacher-Sprechstunde, da guckt man erstmal auf die Ressourcen, die derjenige hat. Denn mhm, das haben ja alle Menschen, Ressourcen.
Das klingt irgendwie wahnsinnig divers, was Sie da machen, Frau Stürzigelholz. Wenn ich jetzt an das kleine E-Mobil denke, da hat vielleicht jemand eine Gehbehinderung und kommt deshalb nicht so einfach von einem Bahnsteig zum anderen, dem helfen Sie. Und dann sprechen Sie zwischendrin noch kurz von Suchterkrankungen, wo vielleicht drogenabhängige oder alkoholkranke Menschen bei Ihnen landen.
Ja, das sind praktisch diese beiden großen Säulen der Bahnhofsmission. Wir haben einmal den großen Bereich der Reisehilfen, der vor der Pandemie sicherlich noch ein bisschen größer gewesen ist, jedenfalls hier in Kassel. Und dann haben wir den großen Bereich der Menschen, die einfach Unterstützung brauchen. Das sind ganz unterschiedliche Bedarfe. Und
teilt sich das auch 50-50 auf in Ihrer Arbeit oder wie kann man sich das vorstellen?
Nein, also das ist bei uns sicherlich nicht mehr 50-50. Das war vielleicht vor der Pandemie so, aber das ist jetzt nicht mehr.
Was überwiegt
jetzt?
Jetzt
würde ich sagen, ist tatsächlich die Arbeit mit unseren Gästen. No, das ist überwiegend. Also vielleicht, ich würde sagen, bei uns tatsächlich eher 90-10, was sehr schade ist, was wir aber auch praktisch jetzt wieder ein bisschen intensivieren wollen, die Arbeit am Gleis. Das heißt,
Frau Stürzigelholz, was heißt denn mit unseren Gästen? Also die Reisegäste tatsächlich oder was heißt das?
Das heißt, alle Menschen, die praktisch in irgendeiner Notlage sind.
Okay, das
Menschen,
überwiegt
die
jetzt.
Genau, das überwiegt. Da sind natürlich auch Menschen darunter, die auf der Reise sind. Völlig klar. Aber so diese klassische Reisehilfe, jemand ruft an und gibt einen Auftrag, meine Oma fährt von X nach Y, können Sie sie bitte abholen vom Bahnsteig 1 und hochbringen bis zum Taxi oder so. Das sind Sachen, die sind bei uns hier in Kassel tatsächlich sehr viel weniger geworden.
Also geht es um Sozialhilfe, Wohlfahrt, Beratung, Drogenberatung, das sind die Themen?
Nein, also Drogenberatung, das würden wir jetzt hier nicht machen. Mhm. Also wir vermitteln dann praktisch an das soziale Hilfenetz. Wir haben hier eine sehr gute Drogenberatung und wir haben auch eine gute Stelle für Menschen, die ohne Obdach sind. Wir machen praktisch hier so eine Art Clearing vor Ort. Mhm. Das heißt, wir gucken, was braucht derjenige, was möchte er von uns? Ja. Das ist ja auch mal ganz wichtig. Also wir denken nicht, dass wir wissen, was für denjenigen, der jetzt vor uns steht, richtig ist, sondern in der Regel warten wir erstmal ab. Wenn die Menschen dann Vertrauen zu uns gefasst haben, dann kommen sie sicherlich auch mit ihren Anliegen zu uns. Und dann gucken wir. Das kann sein, es hat jemand einfach viel zu wenig Geld im Monat. Dann kann man gucken, okay, hat er noch weitergehende Ansprüche? Kann man mit ihm einen Wohngeldantrag stellen? Ja, sowas. Oder es kommt jemand und sagt, meine Rente ist nicht gekommen. Da genügt manchmal ein ganz einfacher Anruf bei der Rentenversicherung, um das zu klären. Oder es kommt jemand und ist gestrandet hier bei uns, ist hier hingekommen, um Arbeit aufzunehmen und diese Versprechungen, die haben alle nicht gehalten und er muss jetzt zurück in sein Heimatland. Dann können wir vermitteln, dass er ein Ticket kriegt, um nach Hause zu fahren.
Und wenn ich das richtig verstanden habe, machen Sie das alles größtenteils mit Ehrenamtlichen?
Ja, das ist richtig.
Ja.
Also ohne die Ehrenamtlichen würde das halt einfach auch nicht funktionieren. Ich glaube, das ist auch bei fast allen Bahnhofsmissionen in Deutschland so. An der Spitze, also als Leitung, haben wir fast nur hauptamtliche Kräfte, aber auch nicht immer mit einer vollen Stundenzahl. Und dann haben wir sehr viele Ehrenamtliche. Also in Deutschland etwas über 2000 Ehrenamtliche.
Ich meine, ich kann mir vorstellen, was Sie jetzt darauf antworten werden. Sie leiten ja immerhin eine Bahnhofsmission, aber das System, ist es unterfinanziert? Wie wird es überhaupt finanziert?
Das wird finanziert von den beiden großen Kirchen bzw. ihren Wohlfahrtsverbänden, also von der Caritas und von der Diakonie. Zum einen gehen würde es natürlich auch nicht ohne die Deutsche Bahn, die uns die Räumlichkeiten praktisch kostenfrei zur Verfügung stellt. Über Spenden. Wir kriegen schon Spenden, mit denen man dieses Ganze, was man anbietet, eben auch finanzieren kann. Mhm. Ich könnte auch noch mal unsere Bundesebene erwähnen, Bahnhofsmission Deutschland, die auch dafür sorgt, dass Spenden reinkommen und diese Spenden dann praktisch auch noch mal bei Projektanträgen an die einzelnen Bahnhofsmissionen zahlt. Und natürlich die DB-Stiftung, die verschiedene Projekte unterstützt. Mhm. Also wie das Videodolmetschen oder die Mutmacherinnen am Bahnhof. Oder auch dieses neue Projekt Mission Digital. Also dass man für die Gäste in der Bahnhofsmission auch guckt, dass man die zunehmende Digitalisierung in allen Bereichen auch unseren Gästen praktisch nahe bringt. Ja.
Und durch diese viele Arbeitszeit, die Ehrenamtlichen ja mehr oder weniger schenken.
Ja, genau, so ist es. Und es ist mir nochmal wichtig in Bezug auf Ehrenamt. Man könnte natürlich auch sagen, man brauchte einfach nur mehr Geld und dann würden hier nur Hauptamtliche arbeiten und das Ganze, die Arbeit wäre besser planbar und so weiter und so fort. Ich finde aber, dass die Arbeit mit Ehrenamtlichen eine ganz besondere Qualität hat. Und die Gäste, die zu uns kommen, die wissen das auch. Die merken, da kommt jetzt jemand, dem ist es ein Anliegen, dass für uns etwas getan wird, also für die Gäste. Und es ist ihm nicht egal. Und er opfert seine freie Zeit und kommt hier hin und muss sich mit manchen Unbillen rumschlagen, weil ihm das einfach nicht egal ist, wie es den Menschen geht. Und das hat eine ganz bestimmte Qualität. Und das teilt sich auch mit.
Ich habe allerdings das Gefühl, Frau Stürzigel-Holz, die Bahnhofsmission in Kassel liegt Ihnen auch am Herzen.
Aber sehr. Ja, ist tatsächlich so. Ich hätte das damals nie gedacht, als ich hier eingestiegen bin. Ich konnte mir ebenso, wie Sie sich das kaum vorstellen konnten, auch nicht richtig vorstellen. Ich hatte so ein Bild von einer Frau mit Kittelschürze, die mildtätig ein Schmalzbrot bestreicht, ne? Und dazu gütig lächelt. Ja. Ne? Und ja, ich habe dann ein ganz tolles Team kennengelernt aus vielen, vielen guten Ehrenamtlichen. Und die Bahnhofsmission hat sich seitdem nicht nur in Kassel, sondern insgesamt weiterentwickelt. Also wir haben uns eigentlich immer den Bedarfen der Zeit gestellt. Das ist ja zum Beispiel dieses Digitalisierungsprojekt. Oder auch wir in Kassel, wir versuchen jetzt endlich ein Projekt, was in verschiedenen Bahnhofsmissionen schon läuft, nämlich Begleitung in Zügen jetzt zu entwickeln, weil es immer mehr Menschen gibt, die ohne Begleitung einfach nicht mehr reisen können, die einfach überfordert sind, im ICE jetzt zu reisen und dann umzusteigen und so weiter. Und das wollen wir jetzt praktisch nochmal intensivieren hier bei uns, beziehungsweise aufbauen.
Karin Stürzigel-Holz leitet die Bahnhofsmission in Kassel und jetzt habt ihr sie eben gehört in einer Stunde History. Danke fürs Gespräch.
Aber gerne.
Jetzt gibt's also in Deutschland so Einrichtungen wie die Bahnhofsmission. Mit viel Geschichte, haben wir gelernt, mit viel Tradition und eben mit Menschen mit viel Herz, die da arbeiten. Die da oft ehrenamtlich arbeiten. Genauso bei den Tafeln, genauso bei den freiwilligen Feuerwehren oder beim Hitzeschutz für Wohnungslose, was jetzt in den letzten Jahren ein großes Thema war. Das machen diese Leute alles ehrenamtlich. Und das kann man eigentlich kaum hoch genug einschätzen, Matthias.
Ja, also für mich jedenfalls haben sie einen extrem hohen Stellenwert, weil sie eben einen Wert verkörpern und auch noch in die Tat umsetzen, ohne den unsere Gesellschaft sicher nicht existieren könnte. Nämlich, der Stärkere hilft dem Schwächeren. Das gilt für ältere Menschen, denen das Leben einfach zu schnell geworden ist. Das gilt für Arme, die sich kein warmes Essen leisten können oder auch für die, die einfach nur verängstigt sind in einer fremden Stadt, in der sie gerade mit der Bahn angekommen sind. Manchmal habe ich jedenfalls das Gefühl, dass diese Hilfe im Alltag untergeht, weil jeder so mehr für sich ist, jeder den größten Nutzen aus allem ziehen will und kaum jemand bereit ist, anderen zu helfen. Aber genau das ist der Klebstoff einer Gesellschaft und ohne diesen Zusammenhalt werden wir verrohen.
Und Verrohung, das ist eine geschichtliche Weisheit, wie auch Binse, muss man sagen. Verrohung führt zu nichts Gutem. Beispiel wieder nächste Woche hier in einer Stunde History. Dann geht es nämlich um den Beginn des Zypernkriegs zwischen Griechenland und der Türkei 1974. Aber Momentchen, bevor ihr aussteigt, noch ein Hörtipp von uns. Und zwar ein wirklich wichtiger und toller dieses Mal zur Geschichte von Viktor Klemperer. Viktor Klemperer ist ein Zeitzeuge im besten Sinne. Von 1918 nämlich bis 1959 hat er Tagebuch geschrieben und in dieser Zeit 3 prägende Phasen deutscher Geschichte erlebt und eben von ihnen auch erzählt. Klemperer beobachtet zum Beispiel die Unruhen der Weimarer Republik und den zunehmenden Antisemitismus damals. Er selbst ist jüdischer Herkunft, konvertiert aber schon 1912 zum christlichen Glauben und wird evangelisch. Er notiert präzise die allmähliche Ausgrenzung, die Jüdinnen und Juden im Nationalsozialismus erfahren müssen und wie ihr Leben immer mehr zur Schikane wird und schließlich in Verfolgung endet. Nach 1945 hofft Klemperer dann auf einen radikalen Neubeginn in der jungen DDR, hat aber sofort das Gefühl, dass vieles in die falsche Richtung läuft, als er die Inszenierungen der Macht wiedererkennt und ihn das eben an die 1920er und 30er Jahre erinnert. Ein neuer Podcast erzählt jetzt davon in 3 Staffeln. Die Geschichte geht weiter, Viktor Klemperers Tagebücher 1918 bis 1959. Mit Historikerin und Journalistin Leonie Schöler, die uns erklärt, was damals passiert ist und wie alles vielleicht bis heute weiterwirkt. Ab 29. Juli könnt ihr das hören in der Deutschlandfunk-App und überall, wo es Podcasts gibt. Denkt an den 30. August, da sehen wir uns in Berlin. Markus Dichmann ist mein Name. Schöne Woche euch. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. deine Podcasts.